Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche geistig Behinderte als Patienten. Eine diagnostische Herausforderung. Auch wenn es zunehmend Bestrebungen gibt, geistig behinderte Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, in der medizinischen Versorgung führen sie immer noch ein Randdasein. Oft fehlt es den behandelnden Ärzten am Wissen und an der erforderlichen Zeit, die diese Patienten brauchen, vor allem bei sehr schwerer geistiger Behinderung. Doch es gibt Lösungsansätze. Menschen mit schwerer geistiger Behinderung sind für den behandelnden Arzt ähnlich wie ein Säugling. Es ist klar, dass dem Patienten etwas fehlt, aber unklar was, denn artikulieren kann er sich nicht oder kaum. Beschwerden äußert er keine, bei der Untersuchung wehrt er ab und die Anamnese muss über die Eltern bzw. Begleitpersonen erfolgen. Das kostet natürlich Zeit und die fehlt den meisten Ärzten. Zudem wird der Aufwand nicht adäquat honoriert, was einer der Gründe für die unzureichende medizinische Versorgung von Menschen mit schwerer geistiger oder mehrfacher Behinderung ist. Die Versorgung ist aber auch deshalb oft problematisch, weil die meisten Ärzte nicht wissen, wie sich Krankheiten bei diesen Patienten äußern, da die Symptome oft atypisch und wenig ausgeprägt sind, erklärt Frau Professor Dr. Jan Niklas Faust, Fachärztin für Innere Medizin, stellvertretende Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe und Mutter einer mittlerweile erwachsenen Tochter mit schwerer geistiger Behinderung. Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung ist oft die Eigenbeobachtung vermindert, über die nicht behinderte Menschen verfügen. Deshalb fallen ihnen körperliche Veränderungen in aller Regel nicht auf und so äußern sie diese auch nicht.
Menschen mit geistiger Behinderung machen etwa 1% der Bevölkerung aus, wobei rund 80% von ihnen eine leichte Behinderung haben. In diesem Fall leiden sie zwar unter Kommunikationsproblemen, können sich aber meist selbst äußern, unter Umständen mit fremder Hilfe. Problematisch wird es bei Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung. Die meisten Ärzte sehen solche Patienten in ihrer Laufbahn nur sehr selten. In Studium und Ausbildung werden ihre Probleme und Bedürfnisse nicht thematisiert, sodass wesentliche Kenntnisse fehlen. Denn genauso wie Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, lassen sich geistig behinderte Patienten nicht ohne weiteres mit nicht behinderten Patienten vergleichen. Das Krankheitsspektrum ist bei ihnen anders und es gibt typische Erkrankungen, die unter Umständen dramatische Folgen haben können. So ist beispielsweise bei stark mobilitätseingeschränkten behinderten Patienten eine ausgeprägte Obstipation häufig. Die Symptome sind dabei recht unspezifisch, ihre Stuhlfrequenz beobachten die Patienten meist nicht. Die Folge ist, dass sich ein schleichendes Megakolon entwickeln kann, das unbehandelt zu einem Darmverschluss führen könnte. Wenn man nicht gezielt danach sucht, dann wird man die Diagnose auch dann nicht stellen, wenn der Patient schon in einem schlechten Zustand ist, sagt Niklas Faust. Daher empfiehlt sie eine aufdeckende ärztliche Untersuchung, gerade auch weil Symptome häufig trotz schwerer Erkrankung nur gering ausgeprägt sind. Doch wie merkt man, dass einem Patienten mit schwerer geistiger Behinderung etwas fehlt? Man muss bei ihnen auf relativ subtile Veränderungen achten, weiß die stellvertretende Vorsitzende der Lebenshilfe. In der Regel sind hochgradig behinderte Menschen entweder bei den Eltern oder in einer Einrichtung versorgt. Eltern und Betreuer kennen die Behinderten sehr genau, sodass ihnen meist auch feine Nuancen auffallen.
Verdächtig ist beispielsweise, wenn die betreffende Person ungewöhnliche Dinge tut oder aber Gewohntes unterlässt. Das können neu aufgetretene Schlafstörungen sein, starke Unruhe oder aber auch ein Rückzug aus sämtlichen Aktivitäten. Nicht ohne weiteres lässt es sich dann allerdings sagen, ob es sich um ein gesundheitliches oder um ein anderes Problem handelt. Vor dieser Aufgabe stehen nun die Ärzte, die in der Regel auf eine solche Situation nicht vorbereitet sind. Das Problem ist, dass sie meist nicht wissen, wonach sie suchen sollen, erklärt Niklas Faust. Anfallsweises Wimmern und nächtliche Schlafstörungen etwa sind ihnen als Symptome einer Obstipation in der Regel nicht vertraut. Normalerweise würden sie sich in dieser Situation auf die Anamnese stützen, doch die ist bei Menschen mit ausgeprägter geistiger Behinderung sehr schwierig oder überhaupt nicht möglich. Auch die Fremdanamnese ist nur eingeschränkt verwertbar, vor allem wenn mehrere Personen den Patienten betreuen. Das Problem für die Ärzte ist also, anamnestisch verwertbare Angaben zu erhalten und dann nach dem richtigen Krankheitsbild zu suchen. Dazu gehört ein gutes Gespür, ein Zugang zum Patienten und vor allem viel Spezialwissen und Erfahrung. Wenn ein Kind mit rechtzeitigen Unterbauchschmerzen kommt, denkt jeder zunächst einmal an ein Appendizitis, auch wenn das Kind nichts sagt. Der Zusammenhang zwischen einer Mobilitätseinschränkung bei schwer geistig Behinderten und einer Obstipation bis hin zu Megakolon und Darmverschluss ist dagegen den wenigsten bewusst, sagt Niklas Faust. Sie rät daher dazu, im Zweifelsfall auch invasive Untersuchungen durchzuführen, um möglichst rasch zu einer Diagnose zu gelangen und dann eine Therapie beginnen zu können. Viele Ärzte trauen sich nicht, behinderten Patienten solche Maßnahmen zuzumuten. Wir haben aber festgestellt, dass hier viel mehr möglich ist, als man gemeinhin annimmt, sagt sie. Die Internistin plädiert daher für eine diesbezügliche Grundqualifikation im Rahmen von Studium und Weiterbildung, beispielsweise in Form von Kursen, um auf solche Patienten vorbereitet zu sein.
Einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Ärzte für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung getan und ein entsprechendes Weiterbildungskurriculum auf den Weg gebracht. Angestrebt ist, diese Weiterbildung zu einer Zusatzbezeichnung wie beispielsweise Sportmedizin oder Ernährungsmedizin auszubauen. Derzeit ist sie allerdings von der Bundesärztekammer lediglich als zertifizierte Fortbildung anerkannt. Dr. Med. Antonia Felchner, die stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, sieht es als wesentlichen Punkt dabei, dass die Erfahrung und die besonderen Kenntnisse im Umgang mit geistig behinderten Menschen weitergegeben werden und nicht verloren gehen. Auch Felchner sieht in Deutschland derzeit ein Versorgungsdefizit bei Patienten mit geistiger Behinderung, vor allem bei Erwachsenen. Im Kinder- und Jugendalter ist dieses Defizit so gut wie gar nicht vorhanden, weil die Pädiater durch ihre Weiterbildung auf Kinder mit geistiger Behinderung vorbereitet sind und Erfahrung darin haben, mit wenig kommunikativen Patienten umzugehen, sagt sie. Unterstützt würden die Kinderärzte zudem durch sozialpädiatrische Zentren, an denen auch besonders spezialisierte Ärzte wie beispielsweise Neuropädiater tätig sind. Bei erwachsenen Patienten mit geistiger Behinderung ist diese nicht selten auf spezielle genetische Syndrome zurückzuführen, die weitere Gesundheitsrisiken in sich bergen. Solche Syndrome kommen zwar bei geistig Behinderten häufiger vor, sind aber auf die Gesamtbevölkerung bezogen sehr selten, sodass sie den meisten Ärzten nicht geläufig sind. Wer die Zusammenhänge nicht kennt, wird nicht nach Begleiterkrankungen suchen, sodass bestimmte Gefahren nicht erkannt werden, sagt Felchner. Sie hält es daher für sehr wichtig, Ärzte schon im Studium, in der Weiterbildung und in Fortbildungen zu schulen, damit sie rechtzeitig die richtige Diagnostik, falls notwendig auch invasiv, in die Wege leiten.
So ist beispielsweise eine Refluxösophagitis bei Patienten mit hochgradiger geistiger und körperlicher Behinderung ein relativ häufiges Krankheitsbild, das oft einfach nicht erkannt wird und das zu rezidivierenden Aspirationspneumonien, aber auch zu einer schweren Kachexie führen kann. Die Erkrankung macht sich möglicherweise nur durch Schlafstörungen bemerkbar, die durch den nächtlichen Reflux verursacht sind oder durch Hüsteln. Manchmal ist die Symptomatik aber noch blander. Diese Patienten sollten daher nach Möglichkeit alle in jungen Jahren gastroskopiert werden, empfiehlt Felchner. Eines der Hauptprobleme sieht sie derzeit im fehlenden Wissen der Ärzte um die besonderen Probleme im Umgang mit geistig behinderten Patienten und einer fehlenden Strategie, dies zu ändern. Aber auch die Zeit sei ein Problem. Die Betreuung von geistig und mehrfach behinderten Patienten ist extrem zeitaufwendig, da alles viel langsamer geht und die Patienten sehr lange brauchen, bis sie zum Arzt Vertrauen fassen, erklärt sie und plädiert daher dafür, die Honorierung anzupassen und das Vergütungssystem entsprechend zu ändern. Wünschenswert fände sie zudem eine universitäre Anbindung, um das derzeit noch begrenzte Wissen um die Problematik zu erweitern. Unser Nachbarland Holland ist in der medizinischen Versorgung geistig behinderter Menschen ein ganzes Stück weiter als wir. Im Jahr 2000 wurde an der Erasmus-Universität Rotterdam der weltweit erste Lehrstuhl für Medizin für geistig behinderte Menschen gegründet. Mittlerweile gibt es einen zweiten in Nimwegen. Frau Prof. Dr. Med. Helene Evenhus, die Lehrstuhlinhaberin in Rotterdam, hatte damals zusammen mit dem niederländischen Verein von Ärzten für Menschen mit geistiger Behinderung nach langen Verhandlungen durchgesetzt, dass in den Niederlanden ein eigenständiger Facharzt für die Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung eingeführt wurde und dann den Lehrstuhl für dieses Fachgebiet erhalten.
Die Weiterbildung dauert 3 Jahre und findet in Fürsorgeeinrichtungen für Behinderte und in Ausbildungsstätten verwandter Fachgebiete wie Neurologie oder Psychiatrie statt. Ergänzt wird dies durch Lehrveranstaltungen an der Universität. Dabei ist die Ausbildung komplett eigenständig und eine andere Facharztanerkennung zuvor nicht nötig. Gegenwärtig gibt es in den Niederlanden rund 175 auf diese Weise ausgebildete Ärzte, die mehrheitlich bei Fürsorgeeinrichtungen, teilweise aber auch in Kliniken arbeiten. Ein solcher Schritt war aus meiner Sicht nötig, da die medizinische Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung bei uns zu wünschen übrig ließ, erklärt Evenhus. Problematisch sei es bei diesen Patienten vor allem gewesen, die richtige Diagnose zu stellen. Daher ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte auch, Untersuchungsmethoden zur Diagnosefindung bei geistig behinderten Patienten zu entwickeln oder zu verfeinern. Teilweise stammen diese Werkzeuge aus der Neugeborenenmedizin und werden von Evenhus und ihrem Team weiterentwickelt. Die Lehrstuhlinhaberin kann für die vergangenen 10 Jahre eine durchaus positive Bilanz ziehen. Die Spezialisten, die wir mittlerweile haben, sind in der Versorgung von behinderten Patienten deutlich intensiver und wissenschaftlicher geschult, als es die Ärzte früher waren, resümiert sie. Da das Spezialwissen nun häufiger angewendet wird, würde es sich allmählich auch bei anderen Medizinern wie den Hausärzten verbreiten. So könnten letztlich auch diejenigen Patienten davon profitieren, die nicht vom Spezialisten behandelt werden. Auch für Deutschland wäre ein solcher Ansatz sicherlich ein mögliches Modell. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Med. Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.time.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.